Deutsche Welle. Fokus Nahost.
Zwei Kölner auf dem Weg nach Mekka. Die Pilgerreise der Muslime hat begonnen. Und arabische Perspektiven. Ein Festival in Berlin zeigt Filme aus Nahost. Das sind zwei unserer Themen heute mit Anne Almeling. Wenigstens einmal im Leben sollte jeder gläubige Moslem eine Pilgerfahrt nach Mekka antreten. Über 2,5 Millionen Pilger besuchen im Hadsch-Monat des islamischen Mondkalenders die heiligen Stätten Mekka und Medina. Die Pilgerfahrt gilt als Höhepunkt im Leben jedes gläubigen Moslems. Aber sie bedeutet auch Stress, Smog, drängelnde Menschenmassen und klingelnde Handys beim Gebet. Trotzdem haben sich zwei Kölner Muslime auf den Weg gemacht.
Freitagmittag 12:30, der Muezzin ruft und Mevduli Can ist im Stress. Dauernd klingelt in seinem Büro das Telefon. Von seiner Familie hat er sich auch noch nicht verabschiedet und eigentlich will er auch noch zum Gebet. Das letzte Mal, bevor es nach Mekka geht.
Es freut mich sogar heute noch mehr, weil heute Freitag ist. Man macht seinen letzten Freitagsgebet hier in Deutschland und geht dann so auf die Reise.
Sagt's und hetzt die Straße entlang zum Gebetsraum. Mevduli Can hat ein kleines Reisebüro in Köln und seit Jahren organisiert er Pilgerreisen nach Mekka. Trotzdem ist es für ihn nicht nur ein Job. Wer in diesen Tagen nach Mekka reist, der muss alle Pilgerrituale mitmachen, erzählt er. Für den gläubigen Muslim jedoch keine lästige Pflicht, sondern eine Freude, jedes Jahr aufs Neue. Und für die Angehörigen der Pilger übrigens auch, sagt Can und erzählt von tumultartigen Menschenaufläufen am Frankfurter Flughafen.
Es kommen so viele Verwandte, Bekannte, Freunde zum Flughafen und verabschieden sich dann von den Pilgern, weil das für die wirklich so ein letzter Akt ist sozusagen, dass man denen da als Geschenk dann mitgeben kann.
Dazu gehört auch, dass man die Bittgebete anderer Muslime mitnimmt. Denn wenn die Pilger zum Berg Arafat wandern, so heißt es, werden die Gebete erhöht.
Komisch, die sind heute schnell. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück.
Am Gebetsraum endlich angelangt, kommt Mevduli Can ein Schwall Männer entgegen. Es ist 12:40 und der Prediger war heute besonders schnell. Auch hier wird er von den anderen Gläubigen angesprochen. Sie klopfen ihm auf die Schulter, wünschen ihm Glück. Und er trifft seinen Freund Engin Topal, der jetzt das erste Mal in seinem Leben nach Mekka reist.
Ich brauchte so einen Schub, so einen Tritt. Ich habe immer wieder Termine dazwischen gehabt, die Arbeit kam dazwischen. Dieses Jahr habe ich immer gesagt, Gott sei Dank.
Den habe ich ihm gegeben.
Engin Topal ist etwas beleibter und sein Freund, der Reiseleiter, hat ihm schon vor Monaten geraten, sich auf die Pilgerreise vorzubereiten, denn sie ist anstrengend. Gemeinsam mit Millionen anderer Pilger werden sie die Kaaba, das älteste Gotteshaus des Islam, umrunden. Sie werden in Zelten schlafen und zum Berg Arafat pilgern und das Ganze bei 35 Grad. Es wird voll, es wird gedrängelt und manchmal, so klagt Mevduli, gehe der Geist etwas verloren, wenn jeder Pilger mit seinem Handy Fotos macht, was eigentlich verboten ist.
Es gibt schon sowieso Leute, die stellen sich vor die Kaaba hin, Handys, zack, zack, zack. Es ist nicht zum Aushalten. Also da kann man nichts mehr dagegen unternehmen. Aber ich finde es nicht schön, wenn Leute anfangen, mit dem Handy zu telefonieren. Zumal es dann heißt, ja, ich bin momentan in der Kaaba und telefoniere. Es stört die anderen Menschen. Dieser spirituelle Akt, diese Atmosphäre, die ist weg.
Man hat mir angetragen, dass ich mich schon bewegen soll vor einem Monat. Aber ich habe das noch nicht so ganz geschafft. Aber klar, das ist sehr viel Bewegung, die Umrundung des Kaaba. Es wird marschiert halt von Arafat aus. Das ist schon ziemlich heftig, habe ich gehört.
Immerhin, ihre Koffer haben die beiden schon gepackt. Viel muss da ohnehin nicht rein, sagt Can.
Wir sagen mal, das wichtigste Gut, was man damit führen sollte, ist einmal Geduld.
Und bei 35 Grad kann man auch die Winterkleidung getrost zu Hause lassen. Ohnehin ziehen die Männer bereits auf dem Flug den Ihram an, die traditionelle Pilgerkleidung, die sie in den Weihezustand versetzt.
Das sind zwei größere, sagen wir mal, Badetücher. Die bestehen aus zwei Teilen. Und man hüllt sich in diese beiden Teile dann ein. Also einmal für den unteren Teil des Körpers und einmal für den oberen Teil des Körpers. Womit viele ihre Probleme haben, ist für Männer zum Beispiel, man hat Angst, dass es runterfällt oder so. Viele glauben, man darf sich dann nicht mehr waschen, das ist auch nicht richtig. Zumal man da in diesen Tagen sehr viel an Aktivitäten da hat. Also man schwitzt sehr viel. Vor allem ist es in der Religion verboten, durch unangenehme Gerüche auch den anderen da zu stören.
Und Hygiene ist in diesem Jahr besonders wichtig, denn es gab bereits erste Fälle von Schweinegrippe in Mekka. Die Behörden haben daher die Einreise beschränkt und fast 40% weniger Pilger als im Vorjahr haben sich für die Hadsch angemeldet. Auch Mevduli Can hat das in seinem kleinen Reisebüro zu spüren bekommen. Aber er ist sich sicher, das hat weniger mit der Schweinegrippe als mit der Wirtschaftskrise zu tun. Denn so eine Reise kostet an die 3.000 Euro.
Ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich möchte doch nicht, weil ich Angst vor der Schweinegrippe habe. Sondern vielmehr, es ist dann, wir sind jetzt momentan in Kurzarbeit und haben deswegen Probleme mit dem Urlaub. Deswegen können wir nicht die Reise antreten oder so.
Engin Topal hatte Glück. Er bekam frei und nun darf er das erste Mal in seinem Leben nach Mekka reisen. Und dabei geht es um nichts Geringeres als einen Platz im Paradies. Wer die Hadsch richtig macht, so heißt es schließlich im Koran, der kommt ins Paradies. Mevduli Can hingegen war schon über 20 Mal in Mekka, sodass er sich um das Paradies eigentlich keine Sorgen mehr machen müsste.
Garantie habe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt allein durch diese Tat und einfach zur Belohnung da in den Himmel kommen sollte. Hoffnung ist natürlich da.
Zwei Kölner auf dem Weg nach Mekka. Das war eine Reportage von Ina Rotscheid. Die Zahl ist erschreckend. Weltweit wird jede dritte Frau Opfer von Gewalt, von Entführungen oder Vergewaltigungen. Das geht aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervor, der aus Anlass des Internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen an diesem Mittwoch vorgestellt worden ist. Auch aus der arabischen Welt gibt es immer wieder Berichte über Gewalt gegen Frauen. Dass ihnen aber allmählich mehr Rechte zugesprochen werden, das liegt unter anderem an dem Engagement vieler Frauenrechtlerinnen. Sarah Hofmann hat mit vier Frauen gesprochen, die dafür kämpfen, dass die Reformen auch umgesetzt werden. Iman Mandur aus Ägypten ist eine von ihnen.
There's a gap between reality and assumptions.
Es gibt eine tiefe Kluft zwischen der Realität und den rechtlichen Voraussetzungen. Eine Kluft zwischen offiziellen Frauenrechten und de facto gelebten Frauenrechten in der Gesellschaft. Und dies wird deutlich auf wirtschaftlicher, auf sozialer und auch auf juristischer Ebene.
Iman Mandur lebt in Kairo. Sie ist Mitglied des Aufsichtsrates von FEMNET, dem African Women's Development and Communicator Network in Ägypten. Eine emanzipierte und erfolgreiche Frau. Wie Maha Siada aus Syrien und Malika Benradi, Juraprofessorin aus Rabat, Marokko. Sie setzen sich dafür ein, dass Frauen gleiche Rechte und Chancen wie Männern gewährt werden. Die Juristin Malika Benradi bezeichnet sich gerne als militante Frauenrechtsaktivistin in ihrem eigenen Land Marokko und für Frauen überall in der arabischen Welt. Für sie sind Rechtsreformen die erste wichtige Voraussetzung für einen Wandel.
Gesetze sind wichtig. Das Ziel von Gesetzen ist es schließlich, zumindest wenn sie respektiert und wirklich durchgesetzt werden, das gesellschaftliche Verhalten zu ändern. Vor einiger Zeit konnte ein Mädchen schon mit 14 Jahren verheiratet werden. Jetzt schreibt das aktuelle marokkanische Recht vor, dass sie mindestens 18 sein muss. Die Eltern müssen dieses Recht respektieren und warten, bis ihre Tochter 18 ist. Denn der Richter wird dies überprüfen.
Als Mitglied der Nationalen Kommission zur Strafrechtsreform setzte Malika Benradi in Marokko eine Reihe von Gesetzesänderungen in Frauenrechtsfragen durch. In einigen arabischen Ländern aber gibt es noch kein Mindestalter für Mädchen bei der Heirat. Immer noch ist Polygamie erlaubt. Und auch in Marokko oder Ägypten muss eine Frau weiterhin begründen, warum sie sich von ihrem Mann scheiden lassen will. Der Mann hingegen kann sie ohne Grund verstoßen. Außerdem muss eine Frau erst einmal davon erfahren, dass sie sich überhaupt scheiden lassen darf. Denn viele Frauen können nicht lesen und schreiben. Sie sind weiterhin vollkommen abhängig von ihrem Ehemann, Vater oder Bruder.
Women are facing other types of problems.
Besonders in den ländlichen Regionen Ägyptens haben Frauen mit einer ganzen Reihe von rechtlichen Problemen zu kämpfen. Eine ganz elementare Sache ist, dass viele von ihnen nicht einmal Papiere wie eine Geburtsurkunde oder einen Ausweis besitzen. Wenn sie offiziell also gar nicht existieren, wie sollten sie dann Zugang zu Bildung bekommen, um am wirtschaftlichen Leben beteiligt zu werden?
An actual participation in the economic rural life.
Sagt Iman Mandur, die neben ihrer Tätigkeit bei dem Frauennetzwerk FEMNET auch in einer Rechtsberatungsstelle für Frauen in Ägypten arbeitet. Und die Syrerin Maha Siada gibt ihr recht. Sie selbst wuchs in Damaskus auf, wurde von klein auf von ihren Eltern gefördert, konnte studieren. Doch sie weiß, wie viele Frauen nicht dieses Glück hatten und so engagiert sie sich für Frauen in weniger entwickelten Regionen Syriens. Maha Siada ist zuständig für Frauenprojekte bei der UNDP, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen.
Sie weiß, um Frauen zu erreichen, die keinen Zugang zu Bildung haben, bedarf es anderer Unterstützung als allein der durch Gesetze. Mahas Yada.
Wir arbeiten in Syrien auch mit religiösen Führern zusammen. Sie sind ein entscheidender Faktor in der Frage der Frauenrechte. Denn ihnen hören die Menschen zu, besonders wenn sie freitags in der Moschee predigen.
Die Mitarbeiter des UNDP versuchen bewusst progressive religiöse Kräfte zu stärken, die eine Neuinterpretation der Scharia zulassen. Sie sprechen mit Stammesführern in ländlichen Regionen, mit Lehrern, mit Vätern. Wie sehr die Rechtsreformen die Lebenswirklichkeit der Frauen in der arabischen Welt tatsächlich verändert haben, dazu forscht Maris Tadros. Sie ist Dozentin am Institut für Development Studies der University of Sussex in England. Jahrelang war sie als Journalistin und Mitarbeiterin verschiedener NGOs in muslimischen Ländern unterwegs. Nun blickt sie aus der Ferne auf die Region.
I think the most important thing is to deal with gender issues as part of the wider framework.
Man muss die Gleichberechtigung als Teil eines größeren Ganzen sehen. Das heißt, man muss fragen, warum eine Familie in Armut lebt, warum sie nicht Zugang zu einem Sozialversicherungssystem hat, warum Eltern Bildung nicht als Form einer wirtschaftlichen Absicherung für ihre Töchter begreifen und so weiter. Was wir brauchen, ist eine ganzheitliche Perspektive.
So we need to really have a very holistic perspective on the causes.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Emanzipation von Frauen haben sich in vielen arabischen Ländern bereits gebessert. Aber auch die sozialen und ökonomischen Ursachen für Ungleichheit müssen weiter bekämpft werden. Damit sich nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Alltag aller Frauen in der arabischen Welt etwas ändert.
Frauenrechte in der arabischen Welt, das war ein Beitrag von Sarah Hofmann. Kinos und Filmfestivals gibt es in Berlin eigentlich genug. Aber Filme aus der arabischen Welt sind nur selten zu sehen. Und das, obwohl zehntausende Einwohner in der Hauptstadt arabische Wurzeln haben. Der Verein der Freunde der arabischen Kinemathek hat das nun geändert und das erste arabische Filmfestival in Berlin organisiert. Dort werden Dokumentationen und Spielfilme gezeigt aus den Palästinensergebieten, aus dem Irak, aus Bahrain, dem Jemen und auch ein Film aus Saudi-Arabien.
I don't know if there is such a thing as misperception or just subjective perception.
Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt wie Fehlwahrnehmung oder nur subjektive Wahrnehmung. Aber ich habe beobachtet, dass Menschen immer ihre eigenen Erfahrungen mitbringen und die Welt mit ihren eigenen Augen sehen.
Andere ein fremdes Land mit den eigenen Augen sehen zu lassen. Das ist das erklärte Ziel der jungen saudi-arabischen Filmemacherin Nur Atabach. Mit diesem Satz beginnt ihr erster Dokumentarfilm. Und der Satz könnte auch das Motto sein für das erste arabische Filmfestival in Berlin. Dabachs Dokumentation begleitet eine Gruppe amerikanischer Studenten bei ihrer Reise durch das arabische Königreich. Sie sollen mit eigenen Augen sehen. Seeing Through the Sand heißt der Film. Er verschweigt nicht, dass die Amerikaner nicht überall mit offenen Armen empfangen werden. Im Gegenteil, Amerikaner seien die schlimmsten Menschen auf der Welt, sagt ein Tuchverkäufer im Osten des Landes. Sie kämpften im Irak, in Palästina, in Afghanistan, immer gegen die Muslime. Erst auf Nachfrage räumt er ein, dass er gegen die Studenten nichts habe. Sie seien ja schließlich nicht die Regierung. Zu ganz ähnlichen Einsichten gelangen auch die Besucher aus den USA. Erwartet haben sie viel Wüste, verhüllte Frauen und bärtige Konservative. Doch natürlich hat Saudi-Arabien mehr zu bieten. In einer Bar in der liberalen Hafenstadt Jeddah spielt der Student Massimo fasziniert mit seinem Handy. Bekanntschaften kann er hier über drahtlose Funkverbindungen knüpfen. Besucher der Bar melden sich mit fantasievollen Namen im Netzwerk an. Von Geschlechtertrennung und Schleiern keine Spur. Solche Einblicke sind es, die das arabische Filmfestival seinen Besuchern gewähren will. Spielfilme und Dokumentationen aus Syrien, Palästina oder dem Jemen sollen ganz andere Bilder vermitteln als Zeitungen und Fernsehen. Die Festivalorganisatorin Nisreen Messaoudi.
Die Nachrichten bedienen schon oft und gerne auch Stereotype. Davon wollen wir weg. Wir wollen zeigen, ja, es gibt auch Frauen mit Kopftüchern in der arabischen Welt, aber es gibt auch andere Frauen, zum Beispiel mit Miniröcken. Und das gehört genauso zum arabischen Bild, wie jetzt die Bilder, die man vielleicht aus den Nachrichten kennt, die meistens wirklich negativ besetzt sind. Und davon wollen wir einfach weg.
Wie ist der Alltag in Saudi-Arabien? Auf welche Weise profitieren Jugendliche und Frauen vom gesellschaftlichen Wandel? Solche Fragen sind es, die der Regisseurin Dabach immer wieder gestellt werden, wenn sie ihre Dokumentation im Ausland zeigt, auch hier in Berlin. Die 25-Jährige hat Film an der Harvard-Universität studiert. Jetzt lebt sie in Riad und arbeitet an ihrem nächsten Projekt.
Die Menschen wollen mehr erfahren über das persönliche und private Leben im Land. Denn sie erkennen, dass es zwar viele Regeln für die Öffentlichkeit gibt, aber dass es im Privaten ganz anders aussieht. Es gibt ja auch ein breites Spektrum von moderaten und liberalen Stimmen. Im Ausland werden die nicht gehört, weil sie sich kaum unterscheiden von dem, was die Menschen im Westen denken. Deshalb finde ich es so interessant, eine Geschichte zu erzählen, die in Saudi-Arabien spielt. Man trifft dabei so viele Menschen, Studenten, Verkäufer, den normalen Typ auf der Straße, die das Land repräsentieren, ohne dass jemand von ihnen weiß.
Solche Begegnungen sind keine Selbstverständlichkeit in einem Land, in dem es bis vor wenigen Jahren verboten war, in der Öffentlichkeit mit einer Kamera zu filmen. Die Menschen in ihrer Heimat seien erstaunlich offen für ihre Projekte, sagt Dabach. Dennoch sei es für sie und ihre Arbeit sehr wichtig, sich an die offiziellen und ungeschriebenen Regeln zu halten. In ihrem Film ist zwar viel von Schleiern, Frauenrechten und der Religionspolizei die Rede, doch die herrschende Elite kommt ganz gut weg dabei.
Ich habe versucht, keine allzu kontroversen Szenen einzubauen. Als Filmemacherin, die ganz am Anfang steht, will ich mir nicht die Möglichkeit verbauen, auch in Zukunft meine Arbeit zu zeigen. Ich denke, langfristig war das die richtige Entscheidung. Denn so werde ich wohl in der Lage sein, weitere Filme zu machen. Aber ich glaube schon, dass mein Film in gewisser Weise an die Grenzen geht, was die Darstellung der saudischen Gesellschaft angeht. Ich habe mich um Ausgewogenheit bemüht.
Tried to strike a balance.
Bei einem Festival in Berlin werden arabische Filme gezeigt. Klaus Heimach hat zugeschaut. Und damit endet der Fokus Nahost. Am Mikrofon war Anna Almeling.